Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Es ist der 29. Dezember 2025 und ihr hört eine neue Folge Moon Talk hier von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und wir sprechen über die Spiele aus Woche 17 in der NFL. Nicht nur das Jahr, sondern auch die NFL-Saison neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben viel zu besprechen. Wir werden wieder über drei Spiele ausführlich und dann über alle anderen etwas kürzer sprechen und auch diskutieren. Wir werden sogar diesmal die beiden Samstagsspiele mit reinnehmen, weil die natürlich auch eine gewisse Relevanz hatten und auch haben. Vorher noch mal ein kleines Update, wo ich mich gerade rumtreibe. Ich habe ja gesagt, eine kleine Deutschland-Tour, die hier gemacht wird, ja. zwischen oder über Weihnachten und dann Silvester. Ich bin immer noch in Franken, in einem wirklich sehr, sehr kleinen Dorf und hatte, glaube ich, also ich habe ja schon an wirklich vielen Orten diesen Podcast hier aufgenommen. Aber das stimmt, ist ja einer der besten, weil ich bin hier in einem Haus auf einem Berg und schaue quasi übers Frankenland bei Sonnenuntergang. Das ist wirklich sehr, sehr idyllisch. Und der Hausherr hat mir, weil der dachte sich, okay, der nimmt einen American Football Podcast auf. Da gehe ich noch mal eben zum Supermarkt und kaufe alles, was irgendwie vielleicht snackmäßig mit Football zu tun haben könnte. Und habe jetzt hier wirklich ein ganzes Arsenal an Kaltgetränken von einer bekannten amerikanischen Cola-Marke, würde ich mal sagen. unterschiedlichste Geschmacksrichtungen und noch so kleine amerikanische Snacks. Sehr, sehr cute auf jeden Fall.
Das ist wirklich nett.
Das ist wirklich sehr aufmerksam auch. Shoutout an dieser Stelle. Aber ja, wollen wir direkt reingehen in die Nummer hier?
Sehr gerne. Also ich gerade die drei Spiele, die wir ausführlich besprechen, da ist ja wirklich viel drin. Aber es sind natürlich auch jede Menge Entscheidungen oder Vorentscheidungen gefallen.
Gehen wir direkt mal in das spektakulärste Spiel des Spieltags, das Sunday Night Game heute Nacht zwischen den 49ers und den Chicago Bears. Und es war am Ende ein 42-38. Die Bears hatten ja schon vor dem Spiel ihre Division geclincht durch die Niederlage der Packers. Und die 49ers, die dieses Spiel eben knapp gewinnen, die bleiben weiterhin im Rennen um die Division und den Nummer 1 Seed. Und es sieht gar nicht so schlecht aus. Also du hattest da ein ganz gutes Bauchgefühl. Aber erstmal zu diesem Spiel, bevor wir da in die Zukunft blicken. Das war nicht wie ein Schwergewichtskampf, sondern, ja, ich weiß nicht, wie man die Gewichtsklasse nennt, aber so Mittelgewicht, weißt du, so wo viele Schläge ausgeteilt werden, aber niemand fällt. Ja, im Schwergewichtskampf, wenn da mal ein Schwinger sitzt, dann ist ja auch schnell mal vorbei. Hier nicht. Hier gab es keine Defenses. Wie im Boxkampf, wo sich einfach keiner verteidigt hat. Eigentlich war es wirklich so ein Kirmeskampf. Die haben Schläge ausgeteilt ohne Ende. Die Defenses waren nicht wirklich dazu da, um irgendwas zu verteidigen. Aber es war am Ende die 49ers Defense, die ja diesen einen Stop mehr hatte, den es brauchte, kurz vor Ende. Und kurz vor der eigenen Endzone, aber wirklich ein wildes, unterhaltsames Spiel. 440 Total Yards zu 496, 26 zu 32 First Downs, also beide Teams haben den Ball sehr gut bewegen können. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Niners Offense oder auf der Seite des Balls. Das hätte in eine ganz andere Richtung gehen können für Brock Purdy und Co. Nachdem einfach, wir haben drüber gesprochen, ja, Brock Purdy manchmal in manchen Spielen schon fehleranfällig, ein bisschen zu risikobereit und dann auf der anderen Seite eine Defense, die wie keine andere zu Quarterbacks zu Fehlern zwingen kann und dann wirklich das erste Play, nicht nur eine Interception nach einem ungenauen Wurf von Brock Purdy, was auch kein guter Read war, sondern direkt mal ein Pick Six. Und ich dachte, okay, wenn das auch nur ansatzweise so weitergeht, dann wird es ein rougher Abend für die Niners. Wurde es aber nicht, weil die haben sich dadurch gar nicht mal beirren lassen. Vor allem nicht Brock Purdy, der danach eigentlich so weitergemacht hat wie letzte Woche und hat mit der Bears Defense auch gemacht, was er wollte.
Ja, er und Shanahan. Also ich fand, das war
ja, das auch klar.
Das war so ein Spiel, wo man das perfekte Zusammenspiel aus den beiden gesehen hat. So diese Playmaker-Momente von Purdy. Also wo er kreiert, wo er spät im Play noch irgendwas macht. Und dann auf der anderen Seite all das, was Shanahan designt. Also manche Drives, wenn ihr euch die anguckt, auch der Game-Winning-Drive zum Beispiel, wie sie da Yards kreieren, per Play Designs, Run Game. Der Touchdown zu Jennings dann, der Game Winner letztlich.
Ja.
Das ist ja super designt, wie sie da die Linebacker nach vorne ziehen mit der Route davor. Jennings dahinter die tiefe Dig Route läuft, Purdy hat Zeit in der Pocket, wirft den dann super getimed über die Mitte in den offenen Raum. Also das ist dieses ideale Zusammenspiel zwischen den beiden. Und ich meine, du hast einen Punkt jetzt noch nicht genannt, weil der war ja auch bei diesem ersten Play. Nicht nur, dass Purdy diesen Pick 6 wirft, wo er vor allem, ich glaube, Jalen Johnson einfach nicht richtig liest oder nicht erkennt, dass der da nach vorne kommt. Da verletzt sich ja auch noch Trent Williams bei dem Play.
Ja.
Also sie verlieren Trent Williams. George Kittle war ja gar nicht dabei. Und du startest mit einem Pick 6. Also das war wirklich so der Worst-Case-Start für die Niners. Es war halt nur dieser eine Turnover dann letztlich. Und es war dann ja auch wieder sehr deutlich, dass wenn die Bears keine Turnover bekommen defensiv, ist diese Unit nicht kompetitiv gegen Top-Teams. Und das fängt mit dem Pass-Rush an. Purdy hatte 33 Dropbacks gestern. Bei gerade mal 9 hatte er Druck. Also viele freie Pockets. Das haben wir auch in der Preview angesprochen. Wenn man ihm da Zeit gibt, wenn man ihm Platz in der Pocket gibt, dann ist so ein Spiel mit 300 Yards, mehreren Touchdowns und so, ist durchaus wahrscheinlich. Dann konnten sie den Ball super gut laufen gegen diese Front. Also auch da natürlich Purdy ein Faktor gewesen, vor allem dann in der Red Zone. Aber als Team 200 Rushing Yards für die Niners. McCaffrey mit seinem Season High 140 Yards, hat auch seinen längsten Run der Saison mit einem 41-Yarder. Viele, viele Räume, viele, viele Open Gaps. Die Front der Bears war einfach keine, es war einfach kein, nicht kompetitiv letztlich in dem Spiel, über weite Teile. Und Purdy, ich fand, das war halt, im Prinzip hat er das letzte Spiel angeknüpft und da hatte ich das auch schon mir mehrfach so notiert. Du hast mehrere Highlight-Würfe von ihm, mehrere Plays mit tollem Pocket-Movement. Ich mochte sein Ball-Plays mit dem Touch, das Timing über die Mitte eigentlich bei fast jedem Wurf. Der Touchdown zu Kyle Juszczyk zum 35-28 ist natürlich herausragend, wie er das macht.
Das ist eins der besten Plays, glaube ich, die ich je von ihm gesehen habe, weil es halt, also ich glaube, das Play sollte von Anfang an zu Juszczyk gehen und wurde dann ganz gut weggenommen. Oder vielleicht war er einer der zwei Reads auf dieser Seite. Mhm. Es war ja ein geplanter Rollout nach links und Juszczyk ist ja auch, hat rechts angetäuscht, ist dann auch nach links raus in die Flat gegangen, wurde aber gut gecovert, beziehungsweise wäre kein Touchdown gewesen. Nicht nur, wie er dann diese zwei Verteidiger aussteigen lässt, was schon, würde ich mal behaupten, nicht viele Quarterbacks in der Form so können auf engem Raum, dass er dann noch nach vorne steppt und nur durch dieses Andeuten des Selberlaufens zieht er ja zwei Verteidiger auf sich. Und das ist wirklich eine Millisekunde, wo der eine Verteidiger einen Schritt von Juszczyk wegmacht und er wirft sofort. Also er hat genau das, er wollte zu keinem Zeitpunkt, glaube ich, selber laufen. Er wollte die einfach nur wegziehen, weil der Ball kam so schnell dann raus. Das war wirklich so perfekt gelöst, das war wirklich beeindruckend.
Auch wie er den ja dann, also er ist ja dann schon in der Bewegung eigentlich nach rechts, also weg von Juszczyk, und wirft den ja aber sofort in dem Moment, wo der Linebacker dann weggeht von Juszczyk. Deswegen, da siehst du ja auch, das war, glaube ich, die ganze Zeit das, wo er hin wollte. Also sehe ich ganz genauso. Es gab, ich würde sagen, so 3-4 negative Plays. Ich meine, der Pick 6, klar, er hat einen, es gab später im Spiel einen Sack bei einem Rollout, wo er ehrlicherweise, also das hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Es ist dann am Ende nur ein Sack und nicht irgendwie ein Fumble oder sonst was, wo er den Ball einfach viel zu lange hält.
Ja, 100%. Und die zweite Interception, wo er halt Glück hat, die war ja auch verheerend. Also wenn die gezählt hätte, das hätten wir hier ganz anders besprochen.
Genau, das war dann Wurf, dann kurz vor der Halbzeit in die Endzone. Und er hat eigentlich einen Receiver kurz. Ich glaube, es war Jennings. Und dann hat der Pearsall einen Ticken tiefer. Und dazwischen ist ein Bears-Verteidiger, Gardner Johnson. Und er wirft den Ball so, dass nur Gardner Johnson drankommt.
Ja, genau.
Der kommt dann zurück durch eine Hands-to-the-Face-Strafe, okay. Stattdessen läuft Purdy dann zu seinem zweiten Touchdown. Also das waren so die negativen Momente. Aber sonst, das, was ich letzte Woche mir auch aufgeschrieben habe, dass er diszipliniert in Structure spielt, das war hier auch wieder so. Dann ist die Offense super gefährlich. Dann, also ich meine, schaut euch, wenn ihr ein Beispiel haben wollt, schaut euch die Sequenz nach diesem Sack beim Rollout an. Das war Mitte zweites Viertel, ich glaube, knappe 10 Minuten vor der Halbzeit. Kassiert diesen Sack, wie gesagt, kein gutes Play von ihm. Dann sind dann 2. und 17. Der nächste Pass ist ein super schneller Ball underneath zu McCaffrey. Dann kommen sie in 4. und 3. Und das ist ein super Ball, wieder in Rhythm über die Mitte zu Pearsall. Und sie converten für einen First Down. Also die Offense ist mega heiß gerade. Ich meine, Kittel, denke ich, wird kommende Woche zurück wieder kommen. Der war ja schon jetzt so, das schien ja schon zumindest einigermaßen nah dran zu sein, dass er diese Woche spielen kann. Bei Trent Williams müssen wir jetzt abwarten. Ist eine Oberschenkelverletzung, wie lange sich das hinzieht. Aber wenn die Niners die beiden haben, für mich ist das in der NFC nach den Rams das gefährlichste Team. Weil ich finde, die Niners Offense ist, du kannst einen Case dafür machen, das ist im Moment die hotteste Offense in der Liga. Und in der NFC Ja, die Defense ist nicht gut für die Niners, definitiv nicht. Aber wenn die Offense so spielt, wenn Purdy so spielt, wie er aktuell spielt, wenn die so ihre Playmaker eingebunden kriegen, für mich ist es das zweitbeste Team in der NFC. Und deswegen hoffe ich natürlich auch aus neutraler Perspektive, dass wir sie möglichst fit kriegen für dieses Spiel gegen Seattle. Weil das ist natürlich ein absoluter Kracher in Woche 18 um die Division, um den Nummer 1 Seed in der NFC.
Ich würde dir hier gern vehementer widersprechen. Oder hatte mir gedacht, dass ich dir mehr widersprechen kann. Der Grund, warum ich das nur bedingt kann, ist einfach die Qualität der restlichen NFC-Teams. Weil die Defense ist, also das war schon ein verheerender Auftritt, muss man, finde ich, festhalten. Mhm. Weil du hast jetzt gerade darüber gesprochen, dass Brock Purdy kaum Druck bekommen hat. Ja, wie viel Druck hat denn Caleb Williams bekommen? Klar, dann in wichtigen Momenten vielleicht dann das eine Mal mehr, aber der hatte teilweise Zeit ohne Ende, konnte machen, was er das wollte. Dann haben sie den Run zumindest zeitweise sogar besser verteidigt bekommen, als ich gedacht hätte. Wir gucken jetzt, wir fließen hier gerade schon auf die andere Seite des Balls, aber für mich ist halt die Defense so das größte Manko an dieser 49ers-Mannschaft aktuell. Weil ja, die mögen gut gecoacht sein. Ja, wenn sie sich auf etwas fokussieren, wie gestern den Run vielleicht, dann haben sie da ganz gute Karten, gleichzeitig in der Secondary Riesenräume gelassen. Und wie gesagt, die Bears Offense gehört mittlerweile einfach zu einer der besseren, vor allem wenn Caleb Williams dann viel Zeit bekommt und so spielen kann wie gestern. Aber ja, sind sie das zweitbeste Team in Summe?
Ich würde dir einen Case machen.
Bei den Eagles kannst du. Für mich sind, glaube ich, die Eagles noch die zwei, auch wenn die ihre eigenen Problemzonen und Problemstellen haben und dann auch nicht alles glatt läuft. Aber ich glaube, für die zwei reicht es noch nicht, auch wenn ich natürlich ob meiner Preseason-Prediction von einem tiefen San Francisco Playoff-Run nicht abgeneigt wäre.
Ich finde, der Case für die Nummer zwei für die Niners wäre, dass die offensiv, glaube ich, in fast jedem Spiel einen Shootout aufzwingen können oder zumindest ein relatives Highscoring-Game aufzwingen können. Und auf der Grundlage vertraue ich dann den Niners aktuell mehr als den allermeisten anderen Teams.
Das ist natürlich alles dann jetzt konjunktiv und er hätte, wäre, könnte. Wenn Purdy jetzt nicht das Glück gehabt hätte und die Interception zu Gardner Johnson, die dann wieder eingesackt wurde, wenn die gezählt hätte. Hast du, weil danach haben sie ja direkt einen Touchdown gemacht.
Genau, ja.
Wenn das kein Touchdown ist, dann verlierst du halt dieses Spiel, wenn du das wegziehst. Klar, so kann man nicht rechnen, weil dann kannst du bei Caleb sagen, hier, wenn das passiert wäre.
Genau.
So, ich weiß, aber nur mal als Beispiel, wenn er statt einer Interception zwei gehabt hätte.
Es ist nicht viel Spiel auf Befehler.
Genau, so, darauf will ich hinaus. Mit dieser Defense, und das sagen wir auch bei anderen Teams mit schlechten Defenses, du kannst dir halt nicht viele gravierende Fehler erlauben. Das tun sie.
Das stimmt.
Auch selten in letzter Zeit. Aber lass das mal in einem Spiel ein, zwei mehr sein. Und dann wird's sehr, sehr schwierig gegen eine gute Offense oder gegen eine bessere Defense als die der Bears. Also das muss man ja auch noch mit in die Rechnung einbeziehen.
Absolut.
Das war ja gar nichts.
Ich finde, beide musst du einbeziehen. Wir haben ja die Bears-Defense, haben wir gerade schon gesagt. Front, Run-Defense, alles wirklich alles eigentlich schlecht. Wenn die keine Turnover kriegen, ist es eine schlechte Unit. Gleichzeitig musst du ja auch sagen, wenn du jetzt im Moment auf die NFC guckst, die Bears sind halt wahrscheinlich die drittbeste Offense gerade. Nach den Niners und den Rams, würde ich im Moment argumentieren. Das heißt, du hast halt auch gegen eine sehr gute Offense gespielt, weil das Argument wäre ja dann eher, da werden wir am Donnerstag viel drüber sprechen, wenn es um das Seahawks-Niners-Spiel geht, aber das Argument wäre ja eher gegen Teams wie Seattle, wie Philadelphia. Wenn die Niners-Offense so gut ist, dass sie da auch 24, 27 Punkte macht, trauen wir dann diesen Teams genug zu, so wie die Seahawks gerade spielen, so wie die Eagles gerade spielen offensiv, dass die da mitgehen. Ja, auch mit dem, klar, die Niners Defense ist nicht gut, aber trauen wir dann diesen Offenses da genug? Das ist so, finde ich, dann letztlich die Entscheidung, die man da so ein bisschen treffen muss, wenn man diese Teams rankt. Und da lande ich im Moment einfach bei den Niners, weil ich denen da mehr vertraue im Moment.
Aber wir müssen noch über die andere Seite sprechen. Wir haben es natürlich jetzt schon angerissen, dadurch, dass der Auftritt der 49ers Defense jetzt nicht gerade berauschend war und nur so konnte es natürlich auch zu einem Shootout kommen. Die Bears Offense ist stark und die Bears Offense hat hier nicht viel schlechter gespielt. Ich habe es gerade schon gesagt, das, was Caleb Williams da teilweise in der Pocket machen durfte, das war in dieser Saison nicht häufig so in der Form der Fall. Und Ball ist auch ein gutes Stichwort. Den hat er sehr gut bewegen können, vor allem tief, also wirklich die tiefen Bälle teilweise von ihm. Mehrere auf Burden, dann der eine auf Loveland. Das waren schon wieder richtig, richtig gute Plays. Und da sieht man, zu was Caleb in der Lage ist, wenn er diese Zeit bekommt. Ich finde schon, dass man gemerkt hat, dass sich die 49ers vor allem eben aufs Run-Game konzentriert haben, dass sie da möglichst wenig zulassen wollten, nicht überrannt werden wollten. Dadurch wurden sie dann vor allem auch früh gerne mal tief geschlagen. Ja, ich weiß nicht, ob man es als Erfolg werten kann, wie sie den Run gestoppt haben, weil dafür haben die Bears dann, finde ich, doch in Summe zu viel gemacht. Aber ja, ich weiß nicht, was. Ich gucke hier halt, ich nehme hier halt mehr Negatives aus der 49ers-Brille oder aus 49ers-Sicht, was die Defense angeht, mit. Beziehungsweise beides. Für die Bears natürlich auch viel Positives, was man hier aus diesem Auftritt mitnehmen kann. Aber wie schaust du auf dieses Matchup?
Deutlich mehr aus der Bears-Perspektive, ehrlich gesagt. Weil ich meine, Caleb Williams ist ein Quarterback, über den wir hier auch sehr viel gesprochen haben, über den generell viel gesprochen wird. Und ich fand, zwischenzeitlich in der Saison war so die allgemeine Kritik an ihm ein bisschen drüber, weil ich fand, es gab faire Kritikpunkte, die haben wir hier auch gesagt. Er hat zu viele Bälle verfehlt, er hat nicht konstant genug in Structure gespielt. Aber je mehr die Saison weiterging, desto mehr fand ich, okay, ja gut, er hat jetzt in dem Spiel, wenn wir sagen, von den vier, wenn er da zwei dann trifft von den vier, die er verfehlt hat, dann ist es ein normales Quarterback-Play. Also worüber reden wir hier jetzt so wirklich genau? Da fand ich, teilweise war das so ein bisschen, da hat man sich dann irgendwie, haben sich manche da fünf Plays rausgepickt und die waren schlecht und dann darauf zu sehr ein Case gemacht. Nicht, dass die Kritik nicht berechtigt gewesen wäre, aber sie war einfach überzogen in meinen Augen. Und aus diesem Spiel gehe ich halt und sage, es ist für mich das nächste Spiel, wo Caleb Williams zeigt, dass er sich da positiv weiterentwickelt. In einem Spiel ohne Romo Dunze. DJ Moore war zwar dabei, aber offensichtlich nicht fit. Der hat ja überhaupt keine Rolle gespielt. Im Prinzip vor allem mit deinen beiden Rookie-Playmakern, Luther Byrne mit einem Monster-Spiel, Colston Loveland mit einem richtig guten Spiel. Das war für mich so ein, wenn ich mir anschaue, wie Caleb aktuell in Structure spielt, wie er aktuell in Rhythm spielt, wie wenige Bälle er mittlerweile, das ist völlig normal, die Anzahl an Bällen, die er jetzt gerade verfehlt, ich glaube, das waren zwei oder drei, die er jetzt hier verfehlt hat, und die waren auch off-Plattform, also nicht unbedingt so, wo du sagst, den muss er ja aber treffen. Ich finde, der Trend ist da super positiv, was sein Spiel angeht, weil wie er durch seine Progressions geht, wie er mit welchem Timing er in der Pocket spielt, all das entwickelt sich positiv. Und wenn das der Fall ist, dann kriegen wir halt diese konstante Production von der Offense mit den Big Plays von Caleb on top. Und wenn dann Chicago das Run-Game noch mehr ins Rollen kriegt, was ja dann im Laufe des Spiels auch passiert ist, dann siehst du ja auch, wie das die Offense öffnet. Und deswegen, für mich überwiegen die positiven Sachen für Chicago. Ich glaube aber trotzdem auch, diesem letzten Drive, dem werden sie schon hinterher trauern. Da werden sie, glaube ich, ein bisschen dran zu knabbern haben. Also einfach nur, um es mal alle mit reinzunehmen, es war 42, 38, Niners dann unter einer Minute auf der Uhr. Bears sind schon kurz vor der Red Zone, haben dann erstmal 2. und 5. Niners blitzen wieder. Niners haben einige Male geblitzt gestern. Ja, blitzen wieder, Caleb muss nach rechts, raus aus der Pocket, wirft den Off-Platform. Duvernay wäre da gewesen für einen First Down, aber der Ball hat nicht genug Power eben von diesem Off-Platform-Wurf. Ist incomplete. 3. und 5 geht auf Burden. Burden muss den fangen, droppt ihn.
Ja.
Das wäre auch ein First Down gewesen. Dann konverten sie zwar 4. und 5 danach, aber dann sind nur noch 25 Sekunden übrig. Dann schaffen sie nochmal einen First Down mit dem Hook-and-Ladder-Play. Das ist halt so ein Ben-Johnson-Moment. Ne? Haben wir in Detroit ganz oft gesehen, diese Trick-Plays dann in der Red Zone. Und dann müssen sie aber halt spiken, weil keine Zeit mehr da ist. Haben nur noch 4 Sekunden, ein Play, geht nach links raus aus der Pocket gegen Druck und dann wieder off-Plattform, muss ihn aus der Rückwärtsbewegung werfen, kriegt nicht ganz genug Power hinter den Wurf und schafft den Ball nicht bis zum Receiver in der Endzone und das Spiel ist vorbei. Also der Drive war so ein, da hätten sie nochmal ein Ausrufezeichen draufpacken können auf dieses Spiel. Aber für mich unterm Strich bin ich, also was die Bears angeht, was die mittel- und langfristige Perspektive angeht, bin ich sehr, sehr optimistisch.
Ja, wenn die Defense ein bisschen mehr macht.
Ja, die Defense, da werden wir
lieber, dann schon reden. Du schaust ja eher auf nächste Saison, nehme ich an.
Genau, also, das habe ich mir auch so aufgeschrieben. Wenn die Bears sind absolut ein Team, die könnten one and done sein in den Playoffs. Weil die halt vielleicht einfach auch da 35 Punkte kassieren oder sowas. Das könnte passieren.
Ja, das heißt, aber dann musst du schon, also die gewinnen die Division. Die werden jetzt kein mega schlechtes Matchup bekommen. Und dann zeigt mir natürlich werden die oder können die gegen eine gute Offense viele Punkte kassieren, aber sie können halt auch gegen viele Defenses viele machen. Und ich glaube, wenn du jetzt das Spiel nimmst, die 49ers Offense ist halt einer der besten und bestgecoachten der Liga mit einem im Moment sehr, sehr stark spielenden Quarterback. Da gibt es halt gerade nicht so viele in der NFC. Also,
aber ich meine, also es gibt ja im Prinzip, das wahrscheinlichste Szenario ist ja ein Rematch gegen die Packers in der Wildcard-Runde.
Ja.
Und das wäre für mich ein 50-50-Spiel, ehrlicherweise. Also vielleicht leichte Vorteile Chicago, aber das würde mich jetzt nicht schocken, wenn die Bears verlieren. Worauf ich damit nur hinaus wollte, ist so ein, die sind ja jetzt schon in diesem ersten Jahr so weit in ihrer Entwicklung gekommen im Laufe der Saison. Das Team hat halt trotzdem noch diese klaren defensiven Baustellen, aber der Gesamtoutlook für Chicago ist halt super positiv für mich.
Hattest du gesagt, dass Burden sich auch noch verletzt hat?
Stimmt, Burden hat sich noch verletzt. Ja, ja. Wichtiger Punkt. Nee, hatte ich noch nicht gesagt.
Ja, da muss deswegen man natürlich auch schauen, ja. Genau, das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Immer größere Rolle bekommen jetzt in den letzten Wochen allen voran. Aber wir schauen mal auf ein Spiel zwischen zwei Top-Teams, das ganz anders verlief als dieses hier, wo eher die Defenses das Spiel geprägt und dominiert haben. Die Buffalo Bills gegen die Philadelphia Eagles. Das war nicht Highscoring, das war kein Shootout, das war ein 13-12 für die Eagles. Und das war ein ganz weirdes Spiel. Ein ganz weirdes Spiel, weil man eigentlich hat es sich zu keinem Zeitpunkt so angefühlt, als wäre das oder könnte das ein enges Spiel werden. Oder es war eigentlich nie ein enges Spiel, so habe ich es wahrgenommen. Weil die Bills 3,5 Viertel keine Aktien hatten, dieses Spiel zu gewinnen.
Ja.
Die hatten nichts mit einem möglichen Sieg zu tun. Und am Ende waren sie doch nur ein Play davon entfernt, ein Spiel oder dieses Spiel zu gewinnen, weil die Eagles in der zweiten Halbzeit aufgehört haben, den Ball zu bewegen. Und weil die Bills Offense dann irgendwann angefangen hat, den Ball zu bewegen. Die Bills Offense war 3,5 Viertel quasi chancenlos. Die Eagles Defense hat das komplett dominiert, dieses Spiel. Die Bills konnten nicht laufen. Das ist immer ein großes Problem bei den Bills, das wissen wir. Sie konnten den Ball aber auch nicht werfen, weil der Druck auf Josh Allen viel zu schnell kam und viel zu oft vor allem. Sie hatten Turnover, da kamen Sacks mit viel Raumverlust mit dazu, Turnover und Downs noch mit dazu genommen, auch einmal wirklich Zentimeter vor der Endzone. Da kam schon dann einiges zusammen und trotzdem haben sie es geschafft, dass es am Ende super eng wurde und wie gesagt, das Spiel am Ende durch ein Play entschieden wurde.
Ja, wenn man so will, durch zwei, weil die beiden extra Punkte ja mehr oder weniger, also die Situation.
Okay, aber am Ende hat nur das eine gezählt.
Am Ende das eine war nur dann relevant sozusagen, aber genau. Die Eagles wären ja eigentlich, sie wären halt fast dafür bestraft worden, für das, was sie da wieder in der zweiten Hälfte gemacht haben. Und es war ja eben, also wenn sie Eagles nicht den extra Punkt nach dem ersten Bills-Touchdown blocken, dann steht es 13-7 und dann können die Bills mit dem zweiten Touchdown einfach den Extrapunkt kicken und gewinnen das 14-13. Und das ist es halt so ein bisschen mit den Eagles. Für mich sind sie nicht das Pferd, das so hoch springt, wie es muss, sondern sie stecken offensiv regelmäßig in der zweiten Hälfte so dermaßen den Kopf in den Sand. Und das meine ich in erster Linie, was Coaching und Playcalling angeht.
Aha.
Und das ist halt so riskant, weil so gut die Defense auch ist für Philadelphia.
Ja.
Du kannst nicht erwarten, dass die dann gerade in dem Playoff-Setting, jetzt auch wie gegen Josh Allen, aber wenn du halt gegen diese Level an Quarterbacks und Teams spielst, dass sie halt einfach mal einen Shutout pitchen in der zweiten Hälfte oder halt nur 10 Punkte zulassen. Und dann ist das Spiel ja wirklich gekippt. Also dieser erste Bills-Touchdown-Drive war ja so der, also da hast du gemerkt, okay, jetzt kommt der Rhythmus irgendwie in die Offense. Da holen sich den Ball dann ganz schnell wieder, gehen das Feld runter, ich glaube eine 4. und 10 Conversion ist da mit dabei mit diesem Hook-and-Ladder-Play, der 36-Yard-Ball auf Brandon Cooks Downfield, ein toller Catch auch von Cooks, scoren den Touchdown dann am Ende, gehen für zwei und kriegen halt die Two-Point-Conversion nicht. Frage hier an dich, hättest du da eher den Extrapunkt gekickt, uns ausgeglichen und in Overtime geschickt?
Ganz am Ende?
Also mit dem letzten Play, genau, wo sie ja dann die Chance, nee. Also hätten ja die Wahl quasi, Extrapunkt, nee. Overtime oder für zwei gehen.
Nee, ich hätte es, glaube ich, genauso gemacht, weil du so lange Probleme hattest mit dieser Defense und da wirklich jetzt einen guten Drive hingelegt hast. Du hast wirklich diesen, ja, ich glaube, ich muss das Wort Momentum hier verwenden, du hast dieses Momentum gerade, bis die letzten drei Drives ja übers Feld marschiert, mehr oder weniger. Und konntest den Ball dann letztendlich bewegen. Hätte ich mich darauf verlassen, in der Overtime das wieder hinzubekommen, nachdem es 3,5 Viertel dieses Spiels nicht geklappt hat? Ich fand es die richtige Entscheidung, weil ich hatte das Gefühl, okay, gerade läuft es so, dass sie hier dieses eine Play finden, um die zwei Punkte zu machen.
Weil mein Gedankengang ging da tatsächlich mal in die andere Richtung. Weil ich dachte, die Eagles Offense ist so tot. Wenn du jetzt ja, in die Overtime na, gehst.
Okay, fair enough. Das war sie. Aber ich traue der Eagles Offense, wenn sie muss. Oder wenn sie. Naja, was heißt, wenn sie muss?
Ja,
das
ja.
nicht, aber ich traue ihr zu jedem Zeitpunkt. Lass es mich anders formulieren. Ja, ich traue der Eagles Offense zu jedem Zeitpunkt zu, mit 1, 2, 3 Big Plays übers Feld zu kommen.
Das. Ja, die Gefahr gehst du natürlich irgendwo ein.
Dafür ist die Qualität der Playmaker einfach viel zu groß. Natürlich aber so hast du es jetzt eine Halbzeit. Du hast es eine Halbzeit verhindert. Okay. Ja. Aber ich hätte mich nicht darauf verlassen. Ich hätte da lieber auf meinen Elite-Quarterback gesetzt für dieses eine Play. Und ja, das Play war ja sogar da.
Das Play war sogar da, ja. Ich war hier, ist für mich so eine 50-50-Sache. Ich habe mir aufgeschrieben, ich hätte beide Entscheidungen hier, ich kritisiere quasi keine der beiden Entscheidungen, egal wie sie es entschieden hätten. Aber so eine leichte Tendenz hatte ich zu, ich glaube, ich würde fast hier den Extrapunkt kicken, in die Overtime gehen und da diesen Wind mitnehmen und versuchen, da das Spiel zu gewinnen, weil von der Eagles Offense einfach gar nichts kam. Aber bevor wir zu Eagles Offense gehen, vielleicht also ganz kurz nochmal Bills Offense. Ja. Wir wiederholen uns viel mit dieser Unit.
Das stimmt,
das nächste Spiel, in dem
aber
sie...
Aber die wiederholen sich auch, da können
richtig,
wir nichts führen.
Richtig, das nächste Spiel, in dem sie einfach Probleme damit haben, Separation zu kreieren, wo sie eben nicht über ihren Run, über das Run-Game die Offense aufziehen können.
Ja.
Und dann siehst du halt, wie die Probleme wieder kommen. Die Eagles hatten 5 Sacks in dem Spiel, alle 5 mit dem Four-Man-Rush. Das haben wir die letzten Wochen mehrfach gesehen, dass Philadelphia häufig zum Quarterback kommt, ohne Blitzing. Jalen Carter war zurück, der hatte ein gutes Spiel.
Ja.
Da muss man hier natürlich leider erwähnen, der Fuß von Josh Allen, also der ging ja angeschlagen in das Spiel, hat dann nochmal bei einem Sack im dritten Viertel, hat dann nochmal was abbekommen auf den Fuß. Ja. Da hat man schon auch ein bisschen, fand ich, dann hinten raus gemerkt, die Mobilität ist nicht ganz da. Ich würde auch davon ausgehen, dass der Woche 18 nicht spielen wird, dass sie den schonen. Und das war halt hier dann nochmal ein großer Faktor, weil sie dann eben sich wieder komplett auf ihn als Playmaker stützen müssen. Und da bleibe ich einfach dabei, die Offense ist total fragil. Wenn das Run-Game klappt, super. Und wenn nicht, ist es halt viel zu viel, Josh Allen rette uns. Und das kann klappen, aber es wird super schwierig sein, in diesen AFC-Playoffs damit zu bestehen, wo es halt mehrere richtig gute Defenses geben wird. Die werden, wie gesagt, Starter schon, glaube ich, Woche 18. Division ist ja jetzt dann weg. Patriots haben ja die Division gewonnen mit dieser Bills-Niederlage. Insofern kannst du Allen die Zeit geben, den Fuß da weiter zu kurieren. Aber ich habe mir wieder aufgeschrieben, dass die Bills keinen aggressiven Receiver-Move zur Trade-Deadline gemacht haben. Das beißt den so dermaßen in den Hintern jetzt auch wieder. Und dann gut, die Turnover, der Fumble von Allen, ja, ist halt blöd, wo er versucht
da. Ist
halt
da doppelt blöd, weil der einfach, warte, ich habe nachgeschaut, das müssten zusammengerechnet 30 Yards gewesen sein, die der Ball zurückgelegt hat auf dem Boden.
Ja, und er will ihn ja dann so zurückziehen, also will ihn, setzt erst zum Wurf an, will ihn dann zurückziehen und Refs geben auf Fumble. Ich verstehe nicht, warum er den nicht einfach wegwirft an dem Punkt. Sie haben die Eagles ja trotzdem ein paar Mal erwischt. Also sie hatten diesen Shot auf Brandon Cooks schon im ersten Viertel. Der Drive nach dem Eagles-Touchdown sah phasenweise echt gut aus mit ein paar guten Runs. Ein guter Scramble auch von Allen da mit drin. Aber auch der Drive wieder so fast symptomatisch für diese Offense irgendwo. Weil es sind halt letztlich dann in so einem Spiel ein paar Plays, die sie machen. Und viel auch Allen halt individuell. Aber es ist selten mal so eine Phase im Spiel. Die Phase im Spiel, wo die Offense den Ball bewegt hat, die kam halt erst ganz, ganz spät. Die kam halt wirklich erst dann ganz, ganz am Ende. Und es hätte ja fast gereicht, weil die Eagles halt gar nichts mehr gemacht haben. Die Big Plays nochmal für Buffalo, die fand ich ja auch teilweise echt bemerkenswert. Also ja, diesen Jump-Ball-Catch von Tyrell Shavers, spät im dritten Viertel, wo die Eagles sie dann am Ende bei Goal-to-Go stoppen mit einem Turnover und Downs. Da war Allens Mobilität, fand ich, schon merklich limitiert, weil er scrambled bei Fourth Down. Denn den läuft er, finde ich, sonst mit einem anderen Zug Richtung Endzone, als es hier der Fall war. Er hat den Sack halt kassiert, früh im vierten Viertel, wo sie in Field-Goal-Range waren. Und er weicht 19 Yards zurück. Also wird 19 Yards im Backfield gesackt. Und dann sind sie halt natürlich nicht mehr in Field-Goal-Range. Das war halt auch so ein bitterer Moment. Also es waren zu viele individuelle Fehler, auch von Allen selbst.
Ich wollte es gerade sagen. Den kann man hier nicht freisprechen.
Nein, auf keinen Fall. Und sie hatten halt trotzdem die Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Und das ist für mich halt das, wo wir über die Eagles offen sprechen müssen.
Ja, die mal wieder nur in einer Halbzeit existiert hat, wie so häufig diese Saison. Mhm. Und das war eine gute erste Halbzeit. Also vor allem von Jalen Hurts. Ohne Scheiß, ich habe mir die Notiz gemacht, so ein bisschen in deine Richtung zu schießen bezüglich Quarterback-Ranking, wenn du nicht wieder über eine zu schlechte Jalen Hurts Platzierung bei mir, eine zu gute Hurts Platzierung beschwerst, dass du an dieses Spiel denken sollst. So, das hatte ich mir so im Hin, das hatte ich so abgespeichert, schon so als Notiz nach der ersten Halbzeit. Weil da waren tolle Würfe dabei. Da kamen, gut, sie hatten ein relativ kurzes Feld nach diesem Mega-Fumble halt, der noch so weit zurückgerollt ist. Aber dann ein gutes Big Play zu AJ Brown. Der Pass auf Goddard war gut. Da waren wirklich auch gute Plays von Hurts individuell dabei. Auch wieder, wie er mit Druck umgegangen ist. Das eine Play von Hurts auf Brown, nachdem der da irgendwie einen Weg aus der Pocket rausfindet und dann on the run dieses Mini-Fenster an der Sideline trifft. Ja, überragendes Play. Überragend. Mhm. Und dann hast du in der ersten Halbzeit hast du 5 Drives insgesamt. Mhm. 3, wo du scorest und 2-mal Punt zum Start. So, aber dann die 3 Drives vor der Halbzeit hast du gescored. Dann hast du in Halbzeit 2 auch wieder 5 Drives, wenn man den Kneel Down am Ende ausklammert. Du hast keinen einzigen Score, du hast 5 Punts und in Summe 17 offensive Yards. Das kann noch gar nicht möglich sein eigentlich, gegen diese Defense.
Ja, also es ist das 4. Spiel von Jalen Hurts dieses Jahr, in dem er nicht mehr als 135 Passing Yards hat. Mhm. Alle 4 haben die Eagles gewonnen. Ja, es war das dritte
gute Defense.
Das dritte Eagles-Spiel dieses Jahr mit unter 5 Passing Yards in einer Halbzeit.
Das ist crazy.
Die Eagles haben alle 3 gewonnen. Die Eagles sind das erste Team seit den 1987er Patriots, das mehrere Spiele innerhalb einer Saison gewinnt, ohne Completion in der zweiten Hälfte. Also,
das kann nicht sein, das geht nicht mit diesen Leuten auf dem Feld nach dieser ersten Halbzeit. Wo geht das hin?
Das ist absoluter Wahnsinn. Und auf der einen Seite unterstreicht es natürlich, wenn wir dann darüber reden, um deinen schon wieder verworfenen Jalen Hurts-Punkt aufzugreifen, wenn wir über die, das ist nicht dein Argument, aber was ja dann oft gebracht, ja, der gewinnt halt viele Spiele. So, ja, gut. Dann guckt euch an, was für Spiele die teilweise gewinnen.
Ja.
Aber es unterstreicht für mich vor allem, und das ist der Haupt-Takeaway, wie ängstlich und wie konservativ die das offensiv coachen. Und das war mal wieder der Takeaway aus diesem Spiel aus Philadelphias Sicht. Ich wollte ja von der Offense sehen, dass die den Ball am Boden bewegen, dass die zeigen, ey, wir haben hier noch eine Identität gegen eine Bills Front. Die haben letzte Woche 160 Yards gegen die Browns zugelassen. Die haben die Woche davor 246 Yards gegen die Patriots zugelassen.
Und jetzt guckt ihr an, was die Browns diese Woche am Boden gemacht haben.
Richtig. Nichts. Und die Patriots sind ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass die Gegner über den Haufen rennen, normalerweise.
Nee, das stimmt, ja.
Und hier 26 Runs für 82 Yards, keiner über 20. Wir haben diesen Film jetzt schon so oft gesehen mit Philadelphia. Sie kriegen früh ein Turnover, kurzes Feld irgendwie. In dem Fall ist es der Fumble von Allen. Scoren einen Touchdown mit kurzem Feld, haben dann 2 gute Field-Goal-Drives, führen zur Halbzeit mit 2 Possessions. Und wollen dann nichts anderes machen, als es zu verwalten. Und ich habe es mir genauso aufgeschrieben, wie du es auch gerade skizziert hast. Ich verstehe es nicht, weil Hurts in der ersten Hälfte überhaupt nicht schlecht war. Also dieser Ball auf Devonta Smith, Mitte zweites Viertel bei Third Down in ein enges Fenster dann. Der auf AJ Brown, den habe ich mir auch rausgeschrieben. Der war ja auch bei Third Down. Ich mochte auch offensiv den Plan am Anfang. Also diese Bills-Defense underneath zu attackieren, da haben sie ein paar offene Würfe auch kreiert, auch ein paar einfache Completions dann. Der Touchdown auf Goddard ist ja ein anderes Center-Play-Action-Ball, wo Goddard aus dem Block dann ein bisschen verspätet in die Route geht, der ist komplett offen. Also das war alles, so wirklich alles positiv. Aber halt mehrere Eagles-Spiele sahen so oder so ähnlich aus dieses Jahr. Und auf der einen Seite kannst du sagen, ja gut, das ist irgendwo beeindruckend, dass sie das halt können, so, dass sie auch defensiv so gut sind, dass sie dann Spiele so wegverwalten können. Aber auf der anderen Seite ist das ja auch, finde ich, das entscheidende Framing, was du machen musst, weil sie verwalten es ja nur mit ihrer Defense. Letztes Jahr hätten sie ja dann offensiv in der zweiten Hälfte nochmal irgendwie 2 lange Scoring-Drives hingelegt mit dem Run-Game und hätten es damit dann im Zusammenspiel mit ihrer Defense verwaltet. Aber diese offensive Komponente fehlt ja komplett dieses Jahr.
Ja.
Und dadurch sind dann diese Spiele so krass auf Kante genäht, wie jetzt hier in der zweiten Hälfte, weil es ist ja in dem Sinne ein passives Verwalten. Wo es letztes Jahr, fand ich, wo die Offense eben auch eine Rolle gespielt hat, ein aktives Verwalten war. Und so war es halt hier eben auch. Sie haben dann versucht, nur mit dem Run-Game zweite Hälfte, hat nicht geklappt. Wenn die dann negative Plays hatten, sind sie schnell in negativen, schwierigen Down-Distance-Situationen gewesen. Mir hat aber vor allem der Plan gefehlt. Also in der zweiten Hälfte hatte ich zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, okay, die Eagles haben hier den übergreifenden Plan, um das Spiel offensiv zu verwalten, sondern dann laufen sie bei zweiter und lang oder werfen halt irgendwelche Shot-Plays oder die halt dann irgendwie relativ chancenlos sind. Also ich finde, mit diesem Team ist es wirklich extrem frustrierend, weil die könnten viel besser sein.
Ja.
Und sie haben halt genug Spiele, wo sie dann am Ende knapp auf irgendeine Art und Weise gewinnen. Das wird die große Frage für die halt sein, können die in den Playoffs quasi auf Kommando den Schalter umlegen? Weil sowas wie diese zweite Hälfte hier wieder, das wird ihnen in den Playoffs, wird ihnen das auf die Füße fallen.
Wir haben noch einige Spiele zu besprechen, deswegen würde ich weitermachen mit unserem dritten Spiel. Und ja, einer der größeren Überraschungen, nicht nur des Spieltags, vielleicht auch der Saison. Die Cleveland Browns schlagen die Pittsburgh Steelers mit 13-16. Damit holen die Browns ihren erst vierten Sieg diese Saison. Und man kann jetzt hier über drei Punkte, so drei Thesen sprechen, wenn man so will. Also weil zum einen war es typisch Steelers, weil die offensichtlich es nicht ertragen können, zwischen Siegen und Niederlagen eine große Range zu haben, ja, am Ende der Saison. Ja, da muss man noch mal so eine Niederlage mit dabei haben, damit es auch wieder knapp ist am Ende. Dann haben die Steelers uns natürlich einen großen Gefallen getan, weil wir jetzt das ja von dir schon lange angekündigte Finale in Woche 18 gegen die Ravens bekommen, um die Division, um die Playoffs. Ja, das wird ein Megaspiel. Das ist ja nicht das Einzige, was wirklich so ein Division-Duell dann um alles ist. Und dritter Punkt, die Steelers wollten es so sehr verhindern, dass Myles Garrett ausgerechnet gegen die Steelers den All-Time-Sack-Rekord bricht, dass sie wirklich alles darauf gelegt haben, alles versucht haben, um das zu verhindern und ganz vergessen haben, dass sie hier noch ein Spiel gewinnen sollten. Mhm. Es war irgendwie, ich finde, wir müssen hier mit dem Ende des Spiels anfangen, weil mich das am meisten aufgeregt hat.
Ja, zu Recht.
Du hast hier eine Steelers Offense, die lange Zeit in diesem Spiel große Probleme hat. Große, große Probleme hat, den Ball zu bewegen. Und vor allem, ja, dann wirklich auch zu scoren, Touchdowns zu machen. Aber trotzdem, sie waren über weite Strecken einfach sehr, sehr harmlos. Machst zwei Field Goals in Halbzeit 1 und das war's. Du verschießt dann sogar noch ein weiteres. Also da stand man sich dann sogar noch selber im Weg. So, und diese Offense, die wirklich wenig gemacht hat, bekommt mit einer Minute 40 den Ball nochmal zurück und kann hier wirklich ein All-Time-Classic Aaron Rodgers Drive zum Sieg hinlegen. Mhm. Und Rodgers, fand ich sehr amüsant in der Übertragung, sieht man, wie er noch so ein, ich nehme mal an, Kaugummi gereicht bekommt. So, und er das so ganz nonchalant einsteckt und daran anfängt, darauf rumzukauen und dann aufs Feld kommt und wirklich in diesen Modus auch geht. Wirklich, das sah wirklich aus wie Vintage Two-Minute-Drive Aaron Rodgers. Mhm. Du hast mehrere gute Plays von ihm, gute Pässe. Super Bälle auf Freiermuth zum Beispiel. Schaffst es wirklich in sehr kurzer Zeit vor die gegnerische Endzone. Und dann ist die Idee des Steelers, okay, wir machen Folgendes, wir erzwingen den Ball zu Marquez Valdes-Scantling in drei Plays in Folge, obwohl der mit dem besten oder vom besten Cornerback des Gegners, nämlich Ward, gedeckt wird. Das ist das 1-gegen-1-Duell, das wir dreimal hintereinander forcieren und dreimal hintereinander verlieren. Da bin ich sowas von an die Decke. Ich dachte, das kann nicht sein. Das kann, drei Incompletions, Spiel vorbei, selber schuld.
Das.
Ja, also sorry.
Eigentlich können wir es hier abbrechen. Das ist eigentlich die Analyse für das Spiel. Ich fand es so enttäuschend von der Steelers Offense. In einem Spiel, in dem sie die Division hätten gewinnen können. Das muss man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und ja, kein DK Metcalf und sie verlieren Donald Washington. Gerade Metcalf hat man auf jeden Fall gemerkt. Das Big Play-Element hat gefehlt. Aber auch die Conversions bei diesen kurzen Inbreakern, die sie ja viel mit ihm machen, das hat gefehlt. Pittsburgh war 3 von 15 bei Third Down. Rodgers insgesamt war 8 von 21 für 60 Yards bei Pässen zu Wide Receivern in dem Spiel. Metcalf wird auch gegen die Ravens nicht spielen. Der wurde ja suspendiert für die beiden Spiele nach dieser Nummer da im Lions-Spiel mit dem Fan. Also da müssen sie sich auch was anderes einfallen lassen. Und dann hast du halt so ein Rodgers-Spiel wieder, wo er 4,3 Yards pro Pass hat. 21 Completions, von den 21 Completions waren 10 innerhalb von 5 Yards von der Line of Scrimmage. Und Pittsburgh hat überhaupt nur 4 Drives, die mehr als 20 Yards gegangen sind. 7, die nicht mehr als 20 Yards hatten. Und dann halt die Art und Weise, wie die gespielt haben. Also ja, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, den Sack-Rekord von Myles Garrett verhindert. Glückwunsch dazu. Okay, aber wie sie es verhindert haben, also sie haben zum einen regelmäßig mehrere Leute in Protection auf ihn abgestellt. Sprich, da limitierst du dich natürlich ein Stück weit auch. Miles Garrett hat laut Next-Gen-Stats Chip-Blocks bei 41% seiner Pass-Rush-Snaps gesehen. Also hast du immer einen Skill-Player, Tight-End-Receiver, Running-Back, der dementsprechend verspätet erst in seine Route gehen kann, was natürlich auch den Route-Tree limitiert. Und bei den, ich glaube, es waren 23 oder 20 Pass-Rush-Snaps, bei denen er keinen Chip-Block gesehen hat, war es entweder Quick-Game oder Rollout weg von Garrett bei den allermeisten.
Ja.
Also schon völlig Banane, wie man da so einen krassen Fokus drauflegen kann. Und dann wollte Rodgers den Ball halt auch super schnell loswerden. Und das haben wir oft genug gesehen dieses Jahr. Wir haben es auch bei den Jets oft gesehen, vergangene Saison. Das limitiert die Offense halt extrem, weil der Gegner dann irgendwann natürlich auch scharf auf diese ganzen kurzen Bälle triggert, weil man auch einfach Plays wegwirft. Also sowas wie diese Geschichten da ins Backfield bei zweiter und langen dritte oder bei Third Down, wo dann einfach der Receiver keine Chance hat. Es gab ein paar davon, wo er da irgendwie, es gab eins, wo er, glaube ich, den Ball zu Gainwell 7 Yards ins Backfield wirft. Und der wird halt sofort getackelt. Oder sie werfen einen Screen bei dritter und lang. Und solche gab es ganz, ganz viele Geschichten. Letztlich wirklich Plays, die keine Chance hatten. Das Einzige, was sie erreichten, sind, dass Miles Garrett keinen Sack kriegen kann. Das Play bei 4th-and-1, kurz vor der 2-Minute-Warning in der ersten Hälfte, ist auch, finde ich, ein gutes Beispiel dafür. Weil Rodgers fixiert sich da komplett nur auf den einen Read. Er will nur zu Scotty Miller gehen, der dieses 1-gegen-1 hat. Und nochmal, wir sind in 4th-and-1. Und er wirft den tief auf Scotty Miller. Wenn er das Play vernünftig ausliest, ich habe ein Bild davon auf Twitter gepostet, dann ist Adam Thielen über die Mitte offen für einen easy First Down. Aber er liest es halt nicht, weil er klebt an einem Read. Er entscheidet sich schon vor dem Snap für einen Read, will den Ball dann schnell dahin werfen, macht es auch, guckt überhaupt nicht, was sonst passiert. Und er ist halt incomplete, weil Rodgers Miller überwirft und sie haben einen Turnover und Downs. Bei dem letzten Play des Spiels war das ja auch so. Du hast ja gerade diese drei Pässe angesprochen zu MVS. Und wenn ihr euch das nochmal anguckt, auch hier Rodgers komplett fixiert auf den einen Read. Kenneth Gainwell kommt aus dem Slant, bisschen verspätet und ist wide open. Wenn er den sauber zu Gainwell platziert und Gainwell da durchsprinten kann, ist es wahrscheinlich der Touchdown zumindest mal noch zum Ausgleich. Mhm. Aber Rodgers will halt nur den einen Ball werfen und geht zum dritten Ball in Folge auf Valdez Scantling. Und dann halt auch das ganze Playcalling, alles auf Sicherheit ausgelegt mit dem Run-Game. Dazu Fehler drin. Warren fummelt ja den ersten Drive fast weg, hat da noch Glück, dass Pittsburgh den wieder recovered. Rodgers hatte spät im ersten Viertel bei 3rd-and-6 eigentlich einen sehr, sehr guten Ball zu einer Conversion. Das kommt zurück wegen einer Pass-Interference, einer Offensiven. Bei 3rd-and-6, Mitte zweites Viertel, wirft Rodgers eigentlich einen guten Back-Shoulder-Pass, aber Adam Thielen kann den nicht festhalten. Rodgers selbst hatte Glück, dass sein Fumble bei einem Mitspieler landet. Also das war offensiv halt echt sloppy, ultra konservativ und ultra vorsichtig im Gameplan. Und ja, teilweise hatte man wirklich den Eindruck, ihnen ist es wichtiger, dass Miles Garrett nicht zum Quarter bekommt, als dass sie wirklich versucht haben, ihr Spiel offensiv zu spielen.
Ja, das war wirklich sehr, sehr ernüchternd, weil man eben auch, wie du schon gesagt hast, diese große Chance hatte, das schon einfach klar zu machen, das Ganze, und den Ravens gar nicht die Chance zu geben nächste Woche. Für die Browns auf der anderen Seite war es natürlich ein Megasieg, also gegen den ewigen Rivalen, gut für die Moral. Ja, das war auch eigentlich alles, was gut war. Also gut waren die ja auch nicht offensiv. Ich meine schon, das hatte ein paar schöne Plays, ein paar gute Plays. Harold Fannin hatte wirklich einen guten an einem Schlecht, oder wie soll man sagen, Pech im Glück. Weil Harold Fannin hat, so absurd es klingt, Tight End wohlgemerkt, den Rookie Reception Rekord der Browns gebrochen mit 72 und ist auch der Leading Receiver, was Receptions, Receiving Yards und Touchdown Catches angeht. Verletzt sich aber bei einem sehr, sehr guten Touchdown, wo Shadow Sanders den Ball einfach in die Luft feuert und hofft, dass Fannin da vernünftig adjustet, was er hinbekommt, aber da hat er seine Verletzung dann wieder verschlimmert an der Stelle, musste dann auch raus, am Boden ging ja auch nahezu nichts ohne Judkins, der verletzt ist. Wie viel kann man hier irgendwie mitnehmen oder wie viel muss man hier mitnehmen aus Steelers Perspektive?
Ich fand Sanders eigentlich über die weite Teile der ersten Hälfte echt ganz gut. Hatte ein paar gute Plays, die erste Conversion gleich relativ früh, wo er sehr, sehr gut eine enge Pocket navigiert, sich eine neue Plattform kreiert, die Augen downfield hält, dann noch Bates für 19 Yards findet. Sein Pocket-Verhalten fand ich insgesamt besser, sein Timing fand ich ein bisschen besser. Ja. Weniger dieser Plays, wo er den Ball ewig hält. Mehrere gute Bälle über die Mitte. 2 zu Jeudy, der super Zwischenverteidiger platziert. Er hatte den tiefen Ball auf Cedric Tillman beim zweiten Drive, wo er aus dem Slot geht und Shadur legt den gut über den Corner Richtung Sideline. Der geht für 42 Yards. Der Touchdown auf Fannin, ja, irgendwie Glück, glaube ich schon. Das ist eine ziemliche Bogenlampe. Und wenn der Safety da einmal hochguckt, dann ist es wahrscheinlich eher eine Interception. Aber nochmal, ich fand, das war viel, was so Pocket-Management, Timing, Antizipation über die Mitte des Feldes werfen angeht, wo man positive Entwicklungen bei Shadur Sanders gesehen hat. Die Interception, die er da wirft, die war tippt. Also er wird beim Wurf getroffen. Mhm. Und dann ist er abgefälscht noch dazu. Also der war doppelt tippt quasi. Also einmal wird er beim Wurf getroffen und dann ist der Ball abgefälscht. Da mache ich ihm keinen großen Vorwurf. Höchstens vielleicht so das Gefühl für den Backside-Pressure. Aber gut, da war der Wurf danach, also der erste beim Drive danach, war viel schlimmer. Weil den wirft er super late nach außen und der Linebacker sitzt da die ganze Zeit drüber. Und da hat er echt Glück, dass da Pittsburgh den ich auch noch abfängt. Ansonsten, erste Hälfte fand ich echt gut. Danach kam halt nichts mehr. Zweite Hälfte, da haben sie den Ball ja auch kaum noch bewegt. Die zweite Interception von Sanders, die war übel. Das war so ein Wurf, wo er ja, an halt einen Rookie-Quarterback sehr erinnert hat. Späte Play, will irgendwie noch einen Druck machen, Play machen gegen Druck, wirft den komplett so in so einer halben Sprungbewegung diagonal tief übers Feld. Und der Ball ist natürlich viel zu kurz und der Corner fängt den ab. Also das war so ein Rookie-Quarterback-Fehler, von denen Sanders ja sehr, sehr viele in den ersten Wochen hatte, wo er gespielt hat. In dem Spiel, abgesehen von dem Play, fand ich ihn da deutlich besser. Sie waren halt in der zweiten Hälfte auch deutlich konservativer, die Browns offensiv, was dann auch dazu beiträgt, dass sie halt dann nur 13 Punkte machen. Ich habe da aus Steelers Sicht ehrlicherweise defensiv, ich fand, sie haben es über weite Strecken ja gut im Griff gehabt. Also wenn du mir jetzt vorher gesagt hättest, die Browns machen 13 Punkte, hätte, glaube ich, jetzt ja niemand gesagt, was war da los mit Pittsburgh, sondern hätte jeder erwartet, dass Pittsburgh das Spiel gewinnt. Ja. Deswegen, ich fand, die Browns hatten ein paar gute Drives, Sanders hatte eine gute Halbzeit, aber alles in allem hat Pittsburgh das ja defensiv in Summe trotzdem gut verteidigt.
Und damit bekommen wir, wie gesagt, das Endspiel nächste Woche gegen die Ravens. Die Browns halten sich weiterhin, beziehungsweise halten sich nicht weiterhin in den Top 5 Picks, sondern sind jetzt an Nummer 6 dran, Stand heute, nach Woche 17. Lass uns auf die restlichen Spiele schauen, weil es sind ein paar mehr. Mhm. Wir haben gesagt, wir nehmen die Samstagsspiele noch mit dazu. Zum einen Texans gegen Chargers. Am Ende ein Sieg für die Texans, wo ich glaube, dass ich mir hier das falsche Ergebnis aufgeschrieben habe. Das war enger als 2016. Ja, genau, 2016. Ja. Ich meine, die Texans Defense hat viel dafür getan, dieses Spiel zu gewinnen. Die Offense hat viel dafür getan, das noch herzuschenken. Die Texans haben den Playoff-Spot dadurch sicher und die Chargers haben Chancen oder die letzten Chancen auf den Division-Titel verspielt. Ja, letztendlich muss man festhalten, dass der bessere Quarterback in diesem Spiel wohlgemerkt das Spiel verloren hat.
Ja, definitiv. Also so viele individuelle Fehler bei den Chargers. Das war wirklich vom, klar, Backup-Left-Tackle, der halt dann irgendwie ein paar Raps einfach völlig chancenlos verliert, also, über Keenan Allen, der einen First-Down-Pass bei Third-Down droppt, zu Gadsden, der einen Pass droppt, kurz vor der Endzone, was zur Interception führt. Der Kicker verschießt ein kurzes Field-Goal. Gadsden droppt noch einen Ball beim ersten Third-Down nach der Halbzeit, wo Herbert eigentlich einen super Play macht. Also Herbert hatte so viele herausragende Plays in diesem Spiel und hat so viel noch repariert, während um ihn herum halt die Line erwartbar chancenlos war, aber auch Fehler links und rechts von ihm gemacht wurden. Viel mehr konntest du da nicht rausholen als Quarterback. Ich finde, diese 16 Punkte, das ist eigentlich schon, wenn man sich das Spiel anguckt, muss man vor Herbert den Hut ziehen. Houston startet ja eigentlich super mit diesen beiden Shotplays in dem Spiel, jeweils zu Touchdowns, wo sie zweimal auch schematisch die Chargers wirklich perfekt tief attackieren. Aber danach kam quasi nichts mehr. Und da hätte ich mir halt gewünscht, wenn Houston mal so einen Start kriegt offensiv, dass dann Stroud auch so ein Spiel sauber verwaltet kriegt. Und das war nicht der Fall. Der wirft 2 Interceptions in der ersten Hälfte, öffnet die Tür dann wieder für die Chargers. Der erste ist leicht tippt, aber ich glaube auch nicht, dass er den sonst über Derwin James kriegt. Ja, und der zweite ist kein guter Read von ihm. Also ich hatte den Eindruck, er ließ das Spiel dann nicht mehr gut danach. Er hat noch einen gefährlichen Ball im dritten Viertel früh geworfen, wo der Linebacker für die Chargers die Hände bekommt. Das macht es halt für mich echt schwer, diesem Team zu vertrauen, weil wenn die offensiv halbwegs konstant wären, dann hätte ich halt echt, dann wäre ich bei den Texans wahrscheinlich relativ weit oben in der AFC, einfach weil die Defense halt so gut ist.
Ja, wir haben die Offense jetzt auch schon wieder besser gesehen. Das war kein guter Auftritt von CJ Stroud, das muss man schon so festhalten. Bei der ersten Interception bin ich mir wirklich super unsicher, ob der, also ich glaube, ich bin da etwas mehr auf Strouds Seite als du, aber es ist super schwer zu sagen. Ich glaube, es war grundsätzlich auch keine gute Entscheidung, den Wurf zu nehmen. Mhm. Ja, die zweite geht komplett auf ihn, klar. Das war unterm Strich kein guter Auftritt offensiv. Und ja, du hast zu Herbert alles gesagt. Ich meine, das Schönste an dem Spiel war, dass Noel am zweiten Weihnachtsfeiertag einen Touchdown-Pass fängt, ne?
Jalen, das stimmt natürlich.
Jalen Noel. Naja, ja. Gut, dann hatten wir noch das Zweite, was dazu geführt hat, unter anderem, dass wir dieses Steelers-Ravens-Spiel Endspiel bekommen. Die Ravens haben nämlich gewonnen gegen die Packers mit 41-24. Es war letztendlich das Duell der Backup-Quarterbacks mit Huntley gegen Willis, später dann sogar die Nummer 3 bei den Packers, weil Willis raus musste. Clayton Tune kam noch rein. Und dadurch war es dann auch schon klar, dass die Bears diese Division gewinnen durch die Niederlage der Packers. Aber die Packers, fand ich, die waren so im Ravens-Style unterwegs. Haben sich immer wieder selber ins Bein geschossen.
Ja, und die Ravens haben halt endlich mal das gemacht, was wir von dem Team sehen wollen. Nämlich, sie haben sich auf ihr Run-Game gestützt und es hat funktioniert.
Jo.
Wir hatten ja so ein paar positive Tendenzen eigentlich mit dem Run-Game die letzten Wochen. Und dann gab es dieses Spiel gegen die Patriots, wo sie auf einmal Derrick Henry den Ball am Ende nicht mehr geben. Haben wir viel drüber gesprochen. Wurden sie viel kritisiert, wurde Harbaugh viel auch für direkt und indirekt kritisiert. Hier haben sie ihn massiv gefüttert. 36 Carries für Henry. Ich glaube, Career High für ihn. 216 Yards am Boden. Sein siebtes Career-Game mit 200 plus Rushing Yards. Ist auch eine NFL-Bestmarke. Und sie haben halt am Boden mehr oder weniger gemacht, was sie wollten. Konnten damit den Flow des Spiels total kontrollieren. 40 Minuten Ballbesitz am Ende für Baltimore. Und dadurch wurde natürlich jede verlorene Possession für die Packers umso gravierender im Laufe des Spiels, weil die Ravens halt immer wieder diese langen Drives hingelegt haben. No. Und Green Bay hat ja echt noch eine ganze Weile mitgehalten. Also wir hatten ja Backup-Quarterbacks natürlich bei beiden Teams. Malik Willis, nächstes wirklich gutes Spiel. Der hat drei Incompletions in diesem Spiel.
Da fällt mir ein, das wollte ich eigentlich bei Brock Purdy nochmal sagen. Wir haben ja drüber gesprochen und so, wer ist der beste Quarterback aus dieser Klasse? Ja, es ist Brock Purdy natürlich, logischerweise. Ja, natürlich. Es war kein bewusster Disrespect, was Brock Purdy angeht.
Nein.
Das Problem, das wir beide immer wieder haben, ist, wenn wir an die Quarterback-Klassen denken, dann denken wir an die Top-Quarterbacks, die in den Draft kamen und die, wie wir sie gerankt haben, wenn man so will. Bei mir ist Purdy überhaupt nicht in dieser Draft-Klasse abgespeichert, weil er ja vorher überhaupt kein Thema war. Deswegen, das ist überhaupt kein Disrespect gewesen, das haben uns viele Leute geschrieben. Das ist einfach nur ein Versehen, weil wir ihn nie für diese, oder ganz oft vergessen, für diese Quarterback-Klasse, weil er halt einfach auch der Letzte war, der gepickt wurde und nichts mit diesen, in Anführungszeichen, Top-Quarterbacks zu tun hatte pre-Draft.
Genau, es geht eigentlich nur um die Frage, wer ist der zweitbeste Quarterback?
Genau.
Und das könnte Malik Willis vielleicht doch noch werden.
Ja, also das war wirklich, sah wirklich gut aus. Also nicht nur am Boden, das wussten wir.
Ja.
Vor allem auch durch die Luft. Also auch mit Zip, wie die Bälle da rauskommen. Und wenn er die so platziert, dann ist der schon eine Waffe.
Der hatte 9 Runs für 70 Yards und 2 Touchdowns und dann nur 3 Incompletions durch die Luft.
Und zweimal fast den gleichen Touchdown, also fast das gleiche Play.
Ja, stimmt. Bei 14 Yards pro Pass in dem Spiel. Maßgeblich, weil er bei Downfield-Pässen, und da sind wir wieder bei dem Thema Ravens, Big Plays gegen die Ravens-Defense, haben wir jede Woche die vergangenen Wochen besprochen. 6 von 7 für 197 Yards und einen Touchdown. Malik Willis bei Downfield-Pässen. Da ist natürlich komplett wild. Baltimore auch wieder zu wenig Druck auf den Quarterback bekommen. Auch das Problem zieht sich durch mit der Ravens-Defense dieses Jahr. Und das hat Willis echt ausgenutzt. Und sein Ballplacement bei einigen dieser Downfield-Pässe war echt herausragend. Und jetzt die Packers mit der Niederlage sind ja schon sicher der Nummer 7-Seed in der NFC. Da passiert nichts mehr. Die werden Starter schon in Woche 18. Sprich, da kann Willis sich dann wahrscheinlich auch nochmal zeigen. Und der wird ja Free Agent. Also ich glaube, der wird irgendwo starten nächstes Jahr. Der wird bei irgendeinem Team, wird Malik Willis starten.
Beste Werbung gemacht auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, man darf, also natürlich hat Tyler Huntley jetzt nicht so viel Production gehabt durch die Luft. Aber der hatte vor allem auch am Boden 60 Yards. Und das, was er durch die Luft gemacht hat, fand ich jetzt auch nicht verkehrt. Also das.
Nee, ja. Effizient halt. Also er war wirklich effizient. So hat das Run-Game ergänzt, dass er sehr, sehr gut war. Und das ist ja eigentlich genau das, was du von deinem Backup-Quarterback haben willst.
Die Bengals sind mit Starting Quarterback aufgelaufen und haben das auch gezeigt. 37-14 gegen die Cardinals. Und ja, die Cardinals werden tatsächlich von einem Defense-minded Coach geführt. Mag man kaum glauben, wenn man den Auftritt dieser Defense nicht nur gestern, sondern auch natürlich die letzten Wochen sieht, das war wirklich easy business für die Bengals. Und das Ergebnis spiegelt es fast gar nicht so wider. Also es hätte ruhig noch deutlicher werden können.
Ja, also schaut euch nur dieses Ding von Cody Ford an, wo sie den Ball zum Offensive Tackle werfen.
Das habe ich dir direkt geschrieben, weil ich wusste, du bist in der Übertragung. du hast ein anderes Spiel. Und ich schicke dir gerne mal so ein paar Zwischenstände oder so, wenn irgendwas Kurioses passiert oder so. Das Erste, was ich dir geschrieben habe, guck dir diesen Catch and Run von Cody Ford an. Mhm.
Und das ist eigentlich aber auch alles, was man sehen muss, um zu sehen, wo die Cardinals auch aus einer emotionalen Einstellungsperspektive stehen.
Er hat nicht mal versucht zu tackeln.
Wenn Jonathan Gannon nicht allerspätestens heute in einer Woche entlassen wird, dann kannst du die Franchise eigentlich dicht machen.
Die Saints gewinnen wieder ein Spiel. Die sind in guter Form gegen die Titans in dem Fall, sogar mit Comeback inklusive 34-26. Die Saints haben schon lange nichts mehr mit den Top-Picks zu tun. Und jetzt kommt der verrückteste Fact. Wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, und es könnte ja sogar noch krasser werden, weil wir haben noch eine Woche zu spielen. Die Saints picken wie viele Picks vor den Chiefs? Stand jetzt?
Oh, das kann nicht viel sein. Irgendwie so drei oder so?
Die sind back-to-back dran. Die Saints picken einen Pick vor den Chiefs. Wenn du mir das vor der Saison gesagt hättest, ich hätte dich einweisen lassen. Also das ist wirklich, das ist wirklich eine der Kuriositäten, die mir hier untergekommen ist in der Vorbereitung. An 8 und an 9, die haben den gleichen Rekord, Adrian.
Das ist wild, ja. Ganz ehrlich, wenn wir Awards vergeben, ich glaube, Tyler Shuck ist mein Offensive. Ich glaube, Tyler Shuck ist mein Offensive Rookie of the Year. Er macht das gut. Wirklich, wirklich gut. Und jetzt hast du das nächste Spiel. Ich werde es noch mal im Detail angucken. Wahrscheinlich morgen. Vielleicht schreibe ich dann irgendwie ein, zwei Sachen dazu. Aber also ganz ehrlich, ich finde, von all den Teams, wo wir uns jetzt ja bei Jackson Dart fragen, gut, der war jetzt gestern auch wieder besser, aber wenn wir uns bei Jackson Dart fragen, so mit der Gesundheit vor allem, wo wir uns bei Malik Willis fragen, ja, der Trend ist auch da positiv, auch war ja hier in dem das direkte Duell hier in dem Spiel. Titans-Umstände, oder? Was habe ich gesagt?
Malik Willis. Freudscher Versprecher.
Völlig im
bist im Hype-Modus, ja.
bei Cam Ward die Frage so, wie viel können die Titans aus dem rausholen? Bei Shark bin ich im Moment am zuversichtlichsten, was die kommende Saison angeht. Und ich bin echt sehr positiv überrascht von dem.
Ja, könnte einer meiner schlechtesten Pre-Draft-Takes werden, wenn das so weitergeht. Aber hey, Malik Willis hat auch lange gebraucht, um dein Take zu erfüllen. In die andere Richtung. Ja. Die Jaguars haben auch wieder gewonnen. Und das gegen die Colts, 23-17. Es ist so bitter. Philip Rivers war schon wieder nah dran, da seinen Sieg zu holen und wieder knapp gescheitert. Und wieder hatte er so seine Momente und seine Highlights in diesem Spiel.
Und jetzt wird er wahrscheinlich gar nicht spielen, Woche 18. Klingt so. Und geht zumindest, scheint in die Richtung zu gehen. Jetzt ist er für die Colts wirklich auch alles durch. Ist irgendwie schon sad, weil das Ergebnis hatte ich nicht erwartet, dass Rivers gut spielt, relativ gut spielt. Und die halt trotzdem alles verlieren und so aussehen letztlich. Und für die Jaguars, es war ja wirklich auch knapp, also es war ja lange wirklich ein enges Spiel, in dem die Colts auch geführt haben eine ganze Zeit lang.
Ich wollte gerade sagen, also ich hatte zwischendurch schon gedacht, das könnten die Jaguars hier tatsächlich butchern und das wird das Stolperspiel für die Jaguars, auf das ich noch warte.
Es war auch offensiv unrunder, als was wir jetzt die letzten Wochen von denen gesehen haben. Insofern gut für Jacksonville, dass sie da dann mit einem blauen Auge nur rausgehen. Die haben jetzt die Titans in Woche 18, die Titans. Und da ist da natürlich auch nochmal ein Pflichtsieg, weil dadurch, dass Houston ja auch gewonnen hat, bleiben die ja zumindest in Schlagdistanz. Also die sind ein Spiel hinter Jacksonville.
Die Texans meinst du?
Houston, genau. Houston ist ein Spiel hinter den Jaguars, genau.
Ja, aber die Jaguars haben natürlich gute Karten und können das aus eigener Kraft gewinnen. Aber wie du schon sagst, ein Pflichtsieg, das wäre auch einer gewesen für die Tampa Bay Buccaneers eigentlich gegen die Miami Dolphins, die mit Quinn Ewers aufgelaufen sind und wo es natürlich um die Bucks noch um sehr viel geht. Aber die Bucks, die fühlen sich dann an, verlieren dieses Spiel mit 17-20. Ich meine, sie sind nicht dann, weil trotz dieser Niederlage bekommen sie das Endspiel nächste Woche gegen die Panthers. Das zweite, das ist das, worauf ich angespielt habe, dieses zweite Endspiel innerhalb einer Division, um den Division-Sieg, um die Playoffs. Das wird natürlich für uns als neutrale Zuschauer super. Ich weiß nicht, wie sehr sich Bucks-Fans nach diesem Auftritt auf dieses Spiel freuen.
Vor allem, weil es die gleichen Sachen ja wieder sind. Also wir haben da jetzt die letzten Wochen mehrfach drüber gesprochen, nach dem Falcons-Spiel, vor dem ersten Panthers-Spiel, nach dem ersten Panthers-Spiel. Es ist immer eine Mischung aus ein paar mentalen Fehlern, ein paar Strafen, die irgendwie Drives killen oder sie in schlechte Situationen bringen. Turnover von Baker Mayfield, in dem Fall hier der eine, der ist einfach völlig unnötig, den er tief wirft, will da was erzwingen und der wirft den Ball dann deutlich. Und der landet zur Interception bei den Dolphins. Die zweite Interception ist ein guter Coverage-Disguise von Miami, wo der Safety ganz spät rüberkommt und Mayfield liest es halt nicht, wirft den Ball und in dem Moment kommt der Safety rüber, dreht sich quasi und fängt den ab. Dann wieder auch so viele, da kriegst du so viele einzelne Fehler immer drin. Der lange Touchdown für Miami am Anfang, der aus dem Nichts kommt. Coverage-Bust von der Bucks-Defense. Die kriegen ein geblocktes Field-Goal. Die lassen früh in der zweiten Hälfte einen langen Return zu von Miami, wo die gleich wieder gute Field Position haben. Die Defense von Todd Bowles kriegt die eine Sache, von der wir wussten, die musst du stoppen, nämlich das Run Game der Dolphins, kriegen die viel zu lange nicht in den Griff. Und dadurch kann Miami den Ball am Boden bewegen und kann diese Führung ausbauen. Also, das ist echt enttäuschend, weil es sind bei Tampa Bay jetzt seit Wochen die gleichen Sachen. Es sind zum Teil die Sachen, über die Todd Bowles sich beschwert. Es sind aber auch zum Teil Probleme in seiner Defense, die immer wieder kommen. Und ja, klar, die haben jetzt ihr Endspiel immer noch. Sie könnten mit 8 und 9 dann die Division gewinnen, wenn sie die Panthers schlagen. Das wird ein Spiel wahrscheinlich auch relativ auf Augenhöhe sein, weil es sind beides jetzt keine wirklich guten Teams. Aber vom Gefühl her, wem ich da mehr zutraue oder wem ich auch in einem Playoff-Spiel eher eine Überraschung zutrauen würde, weil egal wer von den beiden es wird, die werden Außenseiter sein in ihrem Playoff-Spiel, da bin ich deutlich bei Carolina, weil die Bucks gehen einfach in eine Richtung, wo ich auch wirklich das Gefühl habe, da geht was zu Ende.
Ja, das kann man bei den Jets zum Beispiel auch behaupten. Da ist sehr viel, sehr schnell zu Ende gegangen gestern. Die Patriots haben nämlich deutlich und sehr, sehr einfach mit 42 zu 10 gewonnen. Es war so deutlich, dass man Drake May vor Ende des dritten Viertels rausgenommen hat aus diesem Spiel. Und der hat trotzdem für 256 Yards und 5 Touchdowns geworfen. Das war eine unglaubliche Performance. Ja, es war ein Spiel, also natürlich ging es um die Patriots noch um viel, um den Division-Sieg natürlich. Und potenziell um den Nummer 1-Seed natürlich noch. Aber es war natürlich jetzt nicht auf Augenhöhe, dieses Matchup, aber trotzdem, diese Performance könnte ihm den MVP-Award gesichert haben.
In einem Spiel, in dem mehrere Starting Receiver gefehlt haben, mehrere Offensive Linemen gefehlt haben bei den Patriots. Und der hat am Ende 5 Touchdown-Pässe bei 2 Incompletions in diesem Spiel. Also ja, ich sage das ja seit Wochen. Für mich der Case für Drake May als MVP ist absolut da. Ja. Viele dieser Stats, die normalerweise MVP ausmachen, also das ist ja zum einen die Team-Erfolge, Top 2 Seed, Division-Titel, so diese Sachen, als aber auch so Sachen wie EPA pro Play, so diese Quarterback-Advanced-Stats, die sind alle für May. Und klar, Stafford spielt jetzt heute Abend noch, aber die Rams werden höchstwahrscheinlich der Nummer 5-Seed oder sogar 6-Seed sein in der NFC. Die Patriots die 2 oder vielleicht sogar die 1, aber wahrscheinlich die 2 in der AFC. Und ich bleib bei meinem Case, dass ich finde, Drake May ist für die Patriots-Offense mehr oder wichtiger als Stafford. So gut Stafford spielt, für die Rams offen. Deswegen, der MVP-Case für mich ist in meinen Augen total da.
Auf jeden Fall. Die Seahawks haben gegen die Panthers gewonnen mit 27 zu 10. Das wirkte relativ deutlich. War es über lange Strecken nicht, weil die Offense mal wieder, vor allem in der ersten Halbzeit, große Probleme hatte.
Ja, die Turnover mit Seattle, das ist jetzt wirklich, ich habe mir nochmal geguckt, ich glaube, seit 6 Wochen reden wir da mehr oder weniger drüber, seit dem ersten Rams-Spiel. Und es ist nicht nur Darnold. Also gegen die Rams, jetzt vergangene Woche war es ja auch Cooper Kupp mit einem Fumble. Der hätte hier fast auch einen Turnover verschuldet. Mit einem Drop, der eigentlich fast intercepted wird. Walker fummelt den Ball weg, bekommt den aber noch wieder. Darnold hat den Fumble, wo ihm der Ball aus der Hand rutscht, als er beim Wurf getroffen wird. Er hat dann den Pick in die Endzone, der vielleicht kein Pick war, weiß ich nicht. Fuß vielleicht auf der Auslinie, vielleicht nicht.
Hat mich schon gewundert, dass der nicht overruled wurde.
Ja. Sie geben es als Interception. Es ist aber so oder so ein schlechter Wurf von Darnold.
Das stimmt.
Also so oder so ist es kein guter Wurf von ihm. Und sein erster Pass des Spiels hätte schon intercepted werden müssen. Ist ein Rollout nach links. Ball ist tippt und landet eigentlich direkt bei J.C. Horn. Der muss den abfangen. Der Wurf direkt danach ist auch knapp vorbei an einer tippt Interception. Die Seahawks sind jetzt 5-1 in Spielen, in denen Darnold 2 oder mehr Turnover hat. Kein anderer Quarterback in dieser Saison hat mehr als 2 solcher Siege. Das aufrechtzuhalten, gerade Richtung Playoffs, ist super schwierig, auch wenn hier immer nach wie vor die Ergänzung gilt, wenn die Defense und das Special Team so spielen, dann reichen Seattle halt ein paar Big Plays. Und dann geht es in erster Linie darum, dass die Defense, dass die Offense das Spiel nicht wegwirft, dass sie nicht so viele Turnover machen, dass sie es wegwerfen. Auch hier wieder. Alle 3 Touchdown-Drives für Seattle sind unter 30 Yards, weil sie jeweils von ihrer Defense den Ball auf dem Silbertablett serviert bekommen. Ist halt einfach schwierig, das Richtung Playoffs zu prognostizieren. Und bei den Panthers war ich in erster Linie enttäuscht davon, wie mutlos das war. Und sie haben ja nur kurz geworfen den Ball. Bryce Young hat 24 Mal den Ball geworfen, 14 davon angebracht. Von diesen 14 Completions sind 8 nicht über die Line of Scrimmage geflogen. Also, das war schon ein ängstlicher Gameplan in einem Spiel, in dem ihre eigene Defense ihnen lange eine Chance gegeben hat, das zu gewinnen.
Und dann hätten sie die Division vorzeitig gewinnen können, weil die Bucks eben verloren haben. Also super bitter aus Panthers Perspektive. Ich weiß nicht, wie bitter die Niederlage der Raiders ist gegen die Giants. Mit 34-10 ist das Ganze ausgegangen. Es war der Draft Bowl und das bedeutet, dass die Raiders sehr wahrscheinlich an 1 picken werden. Aktuell tun sie das mit einem Sieg weniger als die Konkurrenz. Aber so deutlich, dass man so deutlich dann hier gegen die Giants verliert, das ist halt noch mal doppelt ernüchternd aus Raiders Perspektive.
Ja, auf jeden Fall. Es war ein sehr solides Spiel von der Giants Offense. Die Raiders haben ja dann auch diverse Leute nicht spielen lassen in dem Spiel. Die Giants im Endeffekt auch, gab es auf beiden Seiten, aber allen voran natürlich Max Crosby, der nicht gespielt hat, war ein großes Thema vor dem Spiel, weil der offensichtlich auch da doch schon angefressen war und gerne gespielt hätte. Mal gucken, wo das noch hingeht. Und dann im Endeffekt Jackson Dart, die Frage danach, läuft er vielleicht jetzt ein bisschen weniger spät in der Saison? Ist ein klares Nein. 9 Mal ist er den Ball gelaufen gestern. Immerhin für zwei Touchdowns auch. Aber ja, war am Ende ein souveräner Giants-Sieg. Und du hast ja schon gesagt, also Raiders jetzt, die haben jetzt, fairerweise muss man sagen, die haben die Chiefs in Woche 18, die auch quasi kaum noch Starter haben oder sehr viele Starter schon raus sind bei denen. Geno Smith hat sich noch verletzt in dem Spiel. Also wir werden Kenny Pickett Woche 18 bekommen.
Mal gucken, was willst du mir da also, Spiel machen. Ja, ich wollte gerade sagen, in welche Richtung willst du jetzt gehen? Dass sie vielleicht doch ihren Nummer 1 Pick verspielen könnten mit Kenny Pickett?
Ja, ich glaube, das ist nicht so, nicht ausgeschlossen, weil wenn bei Kansas City halt am Ende irgendwie wirklich quasi keine Starter mehr da sind, keine Ahnung, wie das Spiel ausgeht.
Monday Night Game haben wir noch auf der Uhr. Sprechen wir kurz drüber. Die Atlanta Falcons spielen gegen die LA Rams. Die Falcons stehen 6-9. Haben sich so ein bisschen aus ihrer kleinen, was heißt klein, aus ihrer großen Krise befreit mit 2 Siegen in Folge. Und die Rams stehen bei 11-4, kommen aus einer bitteren Niederlage gegen die Seahawks. Wir erinnern uns, knapp und sehr unglücklich dann am Ende natürlich auch verloren, aber dadurch halt sehr schlechte Karten, also fast gar keine Karten, was Division-Sieg und Nummer 1 Seed angeht. Ja, das muss hier vielleicht auch sogar nochmal ein Statement sein. Glaubst du, das bekommen wir?
Ich tue mich ein bisschen schwer damit, was wir von den Rams die letzten beiden Wochen der Regular Season bekommen, jetzt wo halt die Ergebnisse so sind, wie sie sind und sie halt nicht mehr auf den 1 Seed gehen können. Wann fangen die an, Leute rauszunehmen? Wie vorsichtig sind die? Wie viel vielleicht auch verstecken die? Also, dass sie jetzt sehr, sehr so Vanilla-Gameplans auspacken, ne? Und nicht jetzt alles zeigen wollen, sondern sich schon eher so ein bisschen mental Richtung Playoffs vorarbeiten. Das ist so, das macht so ein bisschen das Fragezeichen für mich dahinter, wie dominant das hier wirklich wird.
Aber geht nicht nach oben noch was in Sachen Seeding? Also die 49ers müssten sie doch noch.
Ja, genau. Das wäre also die Frage, wie wichtig ist ihnen in dem Fall.
Gut, 5 oder 6, ja.
Richtig. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, gerade auch so wie McVay ja oft auch tickt, was Spieler rausnehmen angeht, dass die in Woche 18 zum Beispiel Starter generell rauslassen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Für das Spiel hier, Rams sind angeschlagen in der Offensive Line, das wissen wir sowieso. Kevin Dotson wird nicht spielen. Alaric Jackson hat eine Knieverletzung, ist fraglich. Davante Adams wird nicht spielen. Insofern glaube ich schon, dass die Rams auch ein bisschen mit Druckproblemen, mit Blitzing-Problemen kriegen könnten gegen eine Falcons-Front, die ja schon auch Erfolg hatte, phasenweise dieses Jahr, wenn sie aggressiv sein konnten defensiv. Ich glaube, das werden sie ja auch versuchen. Und dann gegen die Rams mit mehreren Backups in der Line und ohne Davante Adams vielleicht kann Atlanta da diesen Speed in der Front noch mal so ein bisschen ausspielen. Mal schauen. Auf der anderen Seite doch mal eine Chance für Kirk Cousins, sich zu zeigen. Der hat jetzt dieses sehr, sehr gute Spiel gegen die Bucks, dann ein solides Spiel gegen Arizona. Jetzt nochmal Primetime gegen ein Playoff-Spiel. Und wir sehen ja, also was auffällt, ist, dass die Offense mit Cousins deutlich variantenreicher ist als mit Michael Penix. Mit Penix, ich habe es mal nachgeschaut, die ersten 11 Wochen waren die 94% ihrer Snaps in der Shotgun- oder Pistol-Offensiv. Mhm. Seit Woche 12, also seit Cousins jetzt fix dann übernommen hat, sind sie 40% under Center. Sprich, das hat sich schon deutlich verändert und wir sehen dadurch auch ein produktiveres Play-Action-Passing-Game. Bijan, seit Woche 12, kein Spiel mit unter 70 Rushing Yards. In den ersten 11 Spielen ist er 4-mal unter 70 geblieben. Das ist da natürlich auch kein gutes Zeichen für Penix, wenn sie es offenbar mit ihm so nicht spielen können oder wollen. Mal schauen, was wir von der Rams Defense hier kriegen. Das Matchup gegen diese Front an sich, gegen diese Offensive Line an sich, glaube ich, dass die Rams Front da auch Plays machen kann. Passing-Game-mäßig Kyle Pitts, glaube ich, könnte ja auch wieder ein gutes Spiel haben. Drake London noch fraglich. Gehe mal davon aus, dass der spielt. Der sollte für jeden Rams-Corner individuell ein Problem darstellen, gerade auch dann innen. Ich glaube schon, dass Atlanta den Ball hier bewegen kann. Und wir müssen ein Szenario hier nennen, ganz zum Ende. Mhm. Wenn die Falcons dieses Spiel gewinnen.
Ach, dieses Szenario, ja.
Dann gibt es dieses Dreier-Szenario in der Division. Nämlich, dass es tatsächlich kein relevantes Endspiel in Woche 18 zwischen den Bucks und den Panthers gibt.
Stimmt.
Sondern, wenn die Falcons ihre beiden ausstehenden Spiele gewinnen und wir einen Dreier-Tie kriegen, also sprich, die Falcons gehen auf 8-9, die Bucks gewinnen Woche 18, gehen auf 8-9, Panthers dementsprechend verlieren und gehen auf 8-9. In diesem Dreier-Tiebreaker wäre die Niederlage für Carolina egal, weil sie den Dreier-Tiebreak gewinnen.
Ja.
Von den Tiebreaker, die dann quasi da greifen. Sprich, das ist so ein kleines Thema noch. Ja. Sollte Atlanta gewinnen, haben wir da eine Storyline für Woche 18 noch.
Ja, das ist die du letzte Woche schon mal angerissen hattest, wo wir nicht 100% wussten, wie kann das Ganze ausgehen. Deswegen für beide Teams natürlich noch irgendwo, wobei den Falcons kann es egal sein, ob die Bucks oder Panthers am Ende in den Playoffs stehen, aber trotzdem hat dieses Spiel natürlich irgendwo auch für beide Seiten noch eine gewisse Relevanz. Die Buchmacher sehen natürlich die Rams vorne. Ich habe nur gerade geguckt, wie intensiv, wie deutlich, sehr deutlich, auswärts mit 7,5 Punkten.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich enger wird, weil ich nicht weiß. Also wie gesagt, bei den Rams würde es mich halt nicht wundern, wenn wir diese Woche einen sehr vereinfachten Gameplan kriegen und nächste Woche Backups kriegen, um sich mehr Richtung Playoffs zu fokussieren.
Ja. Das soll es dann, glaube ich, auch für heute mal gewesen sein. Eine XXL-Folge Moon Talk. Zu Woche 17. Am Donnerstag hört ihr. Was ist Donnerstag? Donnerstag ist das schon 1. Januar?
Der 1. Nee. Ja, Donnerstag ist der 1.
Ja, schön verkatert, dann Podcast anmachen, ganz entspannt ins Jahr starten. Wir nehmen am 31. auf unsere Preview für dann Woche 18, die letzte Woche der Regular Season. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen sogenannten guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein, feiert schön oder feiert nicht, ganz wie ihr wollt. Böllert nicht. So, das noch mal als kleiner, gesellschaftlicher Rat an dieser Stelle für die Tiere. Und was hast du noch auf dem Zettel?
Das Gleiche eigentlich. Guter Rutsch. Passt auf euch auf. Macht keinen Quatsch. Und
wenn ihr böllert, 18, seid vorsichtig und damit ihr alle Finger behaltet. So.
Richtig.
Ja.
Und wir können uns ja trotz allem, obwohl jetzt schon relativ viele Playoff-Entscheidungen irgendwie gefallen sind, was so das Playoff-Feld angeht. Woche 18 hat echt ein paar richtig coole Spiele. Also darauf können wir uns dann alle freuen in der Preview. Und eine Sache kann ich noch sagen, nämlich es geht ja auch in den College-Playoffs weiter diese Woche. Und da gibt es diese Woche auch noch die Preview auf die Viertelfinals.
Genau. Wird am Dienstag kommen. Könnt ihr hören, wenn ihr uns bei Patreon supportet. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.